Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ein kuscheliges Willkommen. Hier ist ein weihnachtliches Best of Eine Stunde Liebe.
Mit uns allen dreien, Anke, Till und Shanli.
Und wir schauen zurück auf die Highlights 2023. Wir gucken heute, warum wir was gegen Haare haben. Wir schauen, wie die Vorstellung von romantischer Liebe bröckelt. Und wir steigen ein mit dem Thema Pornos. Florian, der ist 22, studiert in Dresden Psychologie und er klärt in Workshops auf. Und zwar über Medien und Pornokonsum. Und das hängt tatsächlich mit seiner persönlichen Geschichte zusammen.
Denn Florian, der war als Teenager selbst pornosüchtig, jahrelang. Er ist viel, viel zu früh mit Hardcore-Material in Kontakt gekommen, sagt er selbst.
Und das war auf einem Urlaub. Ich war damals 11 Jahre alt und dann lag ich halt unter der Bettdecke und dann hat man halt, was weiß ich nicht, einfach mal Sex eingegeben und dann ging das von YouTube auf andere Seiten. So hat sich das Ganze entwickelt und ich hatte halt keinerlei Einstellung und keinerlei Ahnung dazu und davon. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich dort ja auch irgendwo irgendwann einen Kontrollverlust hatte.
Jetzt hast du gesagt, du hast mit 11, das ist ja super, super früh, zum ersten Mal mit Pornografie Kontakt gehabt. Und das hat dich dann schon, weil es auch so ein starker Reiz ist sozusagen, gefesselt. Und dann hast du über Jahre konsumiert?
Genau, also auf der einen Seite ist das natürlich so ein Ekelfaktor gewesen in dem Alter für mich, wo ich mir dachte, boah, weg davon. Und auf der anderen Seite war es natürlich so ein Neugier, was du gerade gesagt hast, so eine Begeisterung für das, was so noch unbekannt ist auch. Und wir alle wissen ja irgendwo, Pornoseiten sind eigentlich erst ab 18, kannst du aber mit einem Klick bestätigen. Und so war das eben auch bei mir.
Und ich höre daraus, du hattest auch niemanden, mit dem du dann als Teenager irgendwie darüber reden konntest.
Nee, gar nicht. In der Schule wurde das Thema nicht besprochen. In der Familie wurde das Thema nicht besprochen und unter Freunden eben auch nicht. Ne?
Was hat das dann mit dir gemacht? Also hat sich der Konsum gesteigert? Wie oft hast du masturbiert?
Das war dann vielleicht so mit 14, 15, wo das Ganze ja immer mehr wurde. Bis zu 7 Mal am Tag schon eine ganze Menge. Und das nimmt ja dann unglaublich viel Zeit ein. Erstmal das Raussuchen von irgendwelchen pornografischen Inhalten, dann der Genuss, also so kann man es ja gar nicht mehr sagen, dass dieses stumpfe Schauen von irgendwelchen Videos und Warten, bis dann dieser biologische Kick eben da ist, bis hin dann, dass man sich irgendwie erholen muss, weil man gar keine Kraft mehr hat. Ich hatte gar nicht mehr so die Freude am Alltag, weil es irgendwie immer einen anderen, stärkeren Reiz gab. Generell war das ja eine Begleitsymptomatik, dass in meinem Leben verschiedene Dinge nicht richtig gelaufen sind, was familiäre Streitsituationen anging oder ja, ich habe schwere Unfälle gehabt, verschiedenste Dinge, die mich einfach belastet haben in meiner Kindheit. Ja, es war eigentlich auch nur eine Ablenkung von allem. Ne?
Und du hast dann so ein bisschen gedacht, das, was du eigentlich gesucht hast, Vertrauensperson, Liebe, Zuneigung, Nähe, das könnten eventuell Pornos geben. Das war dann einfach so eine Annahme.
Genau, richtig.
Und wann war der Moment, wo du gesagt hast, stopp, so geht es nicht weiter? Ist das von außen passiert oder hast du das selber irgendwann gemerkt?
Ich habe das irgendwo bemerkt, wo mir dann klar wurde, hey, irgendwie stumpfe ich immer mehr ab. Irgendwie habe ich eine objektivierte Sichtweise auf Frauen, was ja unglaublich schade und schlimm ist. Also das heißt, ich konnte mich gar nicht mehr wirklich auf Gespräche einlassen und es war immer dieser Gedanke oder es waren immer innere Filme da, wie sieht diese Frau nackt aus und das ist ja scheiße, weil ich mich ja gar nicht mehr auf diesen Menschen einlassen kann, quasi jemanden zu einem Objekt, zu einem Sexualobjekt degradiere. Diese Menschen sind ja an sich unglaublich viel wert. Das hat mich schon frustriert, als ich das bemerkt habe und vor allem war es bei mir auch so, dass ich nicht diese Freiheit hatte, Nein zu sagen. Ich war so ein Gefangener dieser Pornografie, von Masturbieren, von Mediensucht generell. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was verändern, ich will da raus.
Ich will einfach raus. Wie bist du denn dann davon weggegangen, gerade wenn das über viele Jahre ist, wir wissen alle bei so Süchten, ne, dass wie stark die auch sind, was das für eine starke Kraft hat und das gar nicht so leicht ist, da rauszukommen. Also welche Schritte bist du dann gegangen?
Ich habe eine relativ hohe Willenskraft, muss man dazu sagen. Also wenn ich was mir in den Kopf setze, dann ziehe ich das halt durch, dann mache ich das einfach. Für mich war es einfach eine Challenge zu sagen, weißt du was, ich mache das jetzt mal 30 Tage, ziehe ich das durch. Und nach den 30 Tagen habe ich halt bemerkt, wie gut mir das getan hat. Und dann habe ich das halt weiter durchgezogen.
Du hast also quasi von jetzt auf gleich erstmal einen Monat keine Pornos geguckt. Ja.
Und das hat geklappt. Ich bin relativ radikal und wenn ich was entscheide, dann hat das immer einen Hintergrund. Und dann sind die Entscheidungen halt schon klar.
Florian ist pornofrei geblieben bis heute, erklärt jetzt in Workshops, in Schulklassen über Medien, auch über Pornosucht auf.
Und das Krasse finde ich, dass er anfangs das Ganze komplett alleine durchgezogen hat, davon wegzukommen sozusagen. Ich denke mal, er hätte sich ja auch Support holen können. Es gibt mittlerweile ja zum Glück Angebote, sexualpädagogische Beratungsstellen oder auch ja eine Therapie zum Beispiel.
Und ich habe das Gefühl so ein bisschen, Pornos sind ja immer wieder ein Thema bei Eine Stunde Liebe. Wir können auch immer wieder drüber sprechen, weil es immer neue Debatten, neue Trends da auch natürlich gibt. Und noch ein anderes Dauerbrenner-Thema im Grunde ist das Thema Körperbehaarung. Also gerade jetzt im Winter spielt das Thema Enthaarung wiederum gefühlt jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle wie im Sommer. Aber ich meine, manche lassen gerade jetzt auch ihre Haare wachsen.
Hält ja auch schön warm und im Winter sieht sie eben kaum jemand. Nackte Beine, nackte Achseln zeigen wir klamottentechnisch ja eher im Sommer. Und vielleicht ist es deshalb, dass wir gerade jetzt mehr realisieren, wie eigentlich Arme, Beine, Achseln mit Behaarung ganz natürlich aussehen. Und wie behaart oder unbehaart wir sind, das hat natürlich mit gesellschaftlichen Normen zu tun. In Europa, in den USA zum Beispiel, da herrscht für viele Frauen oder weiblich gelesene Personen nach wie vor das Schönheitsideal, dass die Beine oder Achsel enthaart werden sollten, schön glatt sein sollen. Auch bei einigen Jungs ist das inzwischen angesagt, haarfrei. Und spätestens in der Pubertät wird dann eben von Mädchen oder weiblich gelesenen Personen angefangen, sich zu rasieren. Und oft wird das später auch gar nicht mehr hinterfragt.
Ja, so ging es tatsächlich auch Sammy lange. Also die ist als Sammer geht's noch Junge unter anderem auf Instagram und TikTok unterwegs und sie ist Content-Creatorin und Soziologin. Und sie hat aber tatsächlich irgendwann hinterfragt, warum rasiere ich mich denn eigentlich dauernd und welche Rolle spielt dabei auch gesellschaftlicher Druck? Auf ihren Social-Media-Kanälen, da geht's immer wieder um das Thema Haare beziehungsweise keine Haare. Wenn sie sich zum Beispiel vorm Urlaub in Italien ihre Armhaare blondiert. Sammy, die hat mir im Sommer erzählt, wie sie entscheidet, was sie wie für sich in Sachen Körperbehaarung macht.
Ich überlege mir einfach, wie ich mich fühle. Ich meine, wir kennen das alle. Manchmal hat man bessere Selbstbewusstseinstage, manchmal nicht so, manchmal sind es auch Wochen, manchmal sind es Monate. Und dann dachte ich mir so, ey, ich werde da schon, wurde schon auch immer mal wieder drauf angesprochen, so irgendwelche Kommentare im Internet, nicht jetzt unbedingt beleidigend, aber dann so eher so stabile Armhaare und so, als ich sie eben nicht blondiert habe oder nicht weggemacht habe. Und das hat mich dann gar nicht so gekriegt an den meisten Tagen, aber manchmal halt schon. Und was ich daraus aber gezogen habe, ist unter der Einbeziehung dieser ganzen Reflexion über Feminismus, Male Gaze, Schönheitsideale etc. eben auch, dass am allerwichtigsten ist, so wie das für mich ist und wie sich das für mich anfühlt. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass ich mir denke, so, ach, jetzt mache ich es und jetzt nicht. Das vor dem Urlaub hatte einfach nur, ich habe mich so gefühlt, ich dachte mir so, ey, ich habe irgendwie keinen Bock, mir Gedanken darüber zu machen und auch nicht der Möglichkeit, Raum zu geben, dass das vielleicht ein Thema wird, wenn ich jetzt irgendwie zum ersten Mal seit so langer Zeit in Urlaub fahre.
Ich fand das unter dem Blondierungspost ganz interessant, dass da total viele oder verhältnismäßig viele Leute geschrieben haben, so, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die zu blondieren. Ist da voll der gute Hack.
Fand ich auch. Und ich habe, das ist super interessant, weil ich habe das schon mal gemacht. Tatsächlich habe ich das vergessen. Ich habe das einfach auch mal mit 16 gemacht und das war voll die blöde Erfahrung für mich, weil die Person, mit der ich es zusammen gemacht habe, damalige Freundin von mir, bei der wuchsen die Haare nicht so schnell nach und die hatte eh dünnere Haare und bei der hielt das dann so gefühlt den ganzen Sommer. Und dann letztes Jahr wurde ich einfach daran erinnert und dann dachte ich mir so, ja stimmt, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich finde, das ist der perfekte Mittelweg zwischen so, das zu akzeptieren, aber trotzdem irgendwie ist für mich so zu machen, dass ich sogar irgendwie cool finde und sogar nice finde und ich nicht so mit dieser Akzeptanz die ganze Zeit so arbeiten muss, weil das muss man schon, wenn man, Zitat, Armhaare hat wie ein Affe, wurde mir auch schon gesagt. Natürlich denke ich dann über sowas nach und bin so, okay, ich kann mich auch nicht immer von frei machen. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist perfekt, ich muss die nicht entfernen, die wachsen nicht stoppelig nach.
Und Sammy, du schreibst ja selber auch auf Instagram und da habe ich mich sehr gesehen gefühlt, muss ich sagen. Du magst deine rasierten Beine oft irgendwie lieber, obwohl du auf der anderen Seite irgendwie so reflektierst und so denkst so, ich will gar nicht den gängigen Schönheitsidealen mich unterwerfen. Und das ist ja schon irgendwie so ein Widerspruch. Wie gehst du damit um?
Es ist genauso, wie du sagst, es ist ein Widerspruch und es bleibt ein Widerspruch. Also der Widerspruch zu sagen, ich will nicht ins Schönheitsideal passen, aber mir die Haare trotzdem zu entfernen, bleibt für mich widersprüchlich. Aber die Auseinandersetzung damit zu sagen, okay, es ist ein Schönheitsideal, aber trotzdem ist es ja das, was sich für mich gut anfühlt, was mich gut fühlen lässt. Und ganz oft ist es so, dass ich mir die Haare, egal wo, nicht entferne und dann fühle ich mich damit gut und das ist mir total egal. Aber es ist eben auch erlaubt, in Anführungsstrichen, mir die Haare zu entfernen, wenn mir das einfach ein besseres Gefühl gibt und ich irgendwie eine sehr ausgiebige Dusche nehme und ein nices Duschgel gekauft habe und mich nice um mich kümmere und dann ist das für mich so ein Akt der Selbstliebe. Und ich meine, keine Ahnung, bei mir hält das maximal 3 Stunden gefühlt, wenn nicht, oder 4, und dann habe ich wieder leicht stoppelige Beine. Das ist so kurz, also ich weiß nicht, das ist, ich gehe mit dem Widerspruch einfach um, indem ich ihn existieren lasse und mich da nicht versuche, irgendwo reinzuquetschen.
Ich finde das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, erlaubt in Anführungszeichen. Du bist ja auf Social Media unterwegs und freiwillig oder unfreiwillig wird man da ja auch zum Vorbild, weil dir Leute folgen, die irgendwas in dir sehen, weil dir Leute folgen, die du auf irgendeine Weise inspirierst. Kannst du verstehen, wenn andere Leute, und jetzt auch in Anführungszeichen, enttäuscht sind, wenn du dir zum Beispiel die Haare entfernst, weil die in dir so jemanden gesehen haben, der das ja gerade nicht macht?
Ich kann verstehen, wenn Menschen enttäuscht sind, aber nachvollziehen kann ich es nur bedingt, weil ich finde, parasoziale Beziehungen sind tricky. Das heißt, parasoziale Beziehungen sind einseitige Beziehungen, die Menschen mit zum Beispiel jetzt mir haben.
Also, weil, dass die im Prinzip so denken, du bist deren Freundin, weil die dir folgen.
Genau, was ja auch mein Content irgendwie hergibt. Ich bin sehr authentisch. Ich kriege das Feedback auch aus meinem Freundinnenkreis. So bin ich tatsächlich. Das heißt, ich gebe da viel von mir preis und es ist leicht, sich einer Person im Internet ja näher zu fühlen, als man ihr sein kann. So. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wir 2023 immer noch besprechen müssen, dass andere Körper, fremde Körper nicht kommentiert werden sollten. So. Das Wichtigste ist, dass jeder Mensch es so macht, wie er oder sie sich wohlfühlt. Und das kann jeden Tag was anderes bedeuten. Das kann am einen Tag bedeuten, ich lass mir die Haare wachsen oder ich mache sie wieder weg. Es ist sowas von in Ordnung. Ich find's total wichtig, irgendwie Schönheitsideale, das System, in dem wir leben, Patriarchat, Male Gaze, Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit zu reflektieren und sich da vielleicht, wenn man die Kapazitäten dazu hat, irgendwie einzuordnen und zu checken, okay, so wie ich dann mit meinen rasierten Beinen, so manchmal kann ich es halt machen und manchmal nicht. Und ja, ich weiß, wenn ich mir die Beine jetzt rasiere, entspreche ich in Anführungsstrichen mehr einem Bild von einer Frau. Aber das genau wollen wir ja nicht mehr. Deswegen, ich kann das verstehen, wenn Leute enttäuscht sind, aber ich plädiere dafür, einer meiner liebsten Leitsprüche ist, andere Körper nicht kommentieren. Und das bedeutet genau das, dass jede Person eben frei ist, in dem zu entscheiden, wie sie das mit zum Beispiel jetzt Körperbehaarung eben handelt.
Dass bei dem Thema Haarentfernung Vorbilder für viele Menschen so ein Ding sind, das spricht in meiner Interpretation tatsächlich auch ja für so eine richtige Unsicherheit im Umgang mit dem Thema, ne? Weil eben gesellschaftliche Erwartungen und gesellschaftliche Schönheitsideale da sind und immer noch verdammt mächtig.
Absolut, stimme ich dir total zu. Und wir werden auch Anfang nächstes Jahr uns nochmal damit beschäftigen. Es gibt wieder neue Werke zu Körperbehaarung und es wird, das finde ich wiederum das Gute, immer mehr reflektiert. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Aspekt, nämlich zum Konzept von romantischer Liebe, das so tief in vielen von uns verankert ist. Und im Grunde startet das ja schon in der Kindheit, im Kinderzimmer mit Märchen wie Aschenputtel und der Prinz, später dann so Filme wie Bodyguard, wo Whitney Houston für Kevin Costner einst gesungen hat, ne, so I will always love you. Oder dann halt auch gerade, wenn wir auf dieses Jahr blicken, jetzt nicht ganz so weit in die Ferne, Barbie wird die ganze Zeit angeschmachtet von Ken.
Immerhin muss man sagen, schmachtet da mal der Mann die Frau an. Das ist ja auch nicht immer so. Und es oft geht voran. Ist es aber ja, genau. Und oft ist es aber ja so diese heteronormative Geschichte, ne? Mann und Frau kommen zusammen, Liebe des Lebens, ganz viel Glitzer, ganz viele rosane Herzchen, Kinder, Haus und dann dieses, bis der Tod euch scheidet. Aber die Realität unserer Beziehung, die sieht heute tatsächlich anders aus.
Und mein Gefühl ist, dass sich da schon etwas verändert, gefühlt zumindest, dass diese Vorstellung von romantischer Liebesbeziehung doch nach und nach etwas bröckelt, je nachdem wo zumindest in den Städten vielleicht eher. Nele Posthausen aus dem Eine Stunde Liebe-Team, die hat sich dazu in Köln umgehört.
Welche Rolle spielen denn romantische Liebesbeziehungen in deinem Leben?
Das ist eine wahnsinnig komplizierte Frage. Ich bin begeisterter Langzeit-Single und strukturiere mein Leben eher um, was heißt es, alleine zu sein als Frau in Mitte 30 und in Zukunft und suche da gerade meinen Platz, weil es ja wenig Vorbilder gibt, denen man nachleben kann, weil alle in romantischen Beziehungen leben. Ansonsten finde ich die Beziehungen zu meinen Freunden ziemlich romantisch, eigentlich.
Ist das was, womit ihr was anfangen könnt?
Aktuell glaube ich nicht tatsächlich, aber bald vielleicht, ja. Ich habe im Moment mehr so den Fokus auf Karriere, glaube ich.
Karriere, das heißt, du versuchst auch gar nicht irgendwie zu daten oder Leute zu treffen oder versuchst du nur nicht so richtig was Langfristiges aufzubauen?
Ich glaube, was Langfristiges ist noch nicht so meins aktuell.
Wie ist das für dich? Welche Rolle spielen romantische Liebesbeziehungen in deinem Leben?
Ist halt ein bisschen kompliziert. Ich bin jetzt wieder mit meinem Ex zusammengekommen.
Aber was bedeutet das für dich? Also wenn du sagst, du bist gerade wieder mit deinem Ex zusammengekommen, steckt da auch so die Hoffnung drin, dann lange zusammen zu bleiben, vielleicht wirklich so einen Lebensabend zusammen zu haben?
Ja, doch schon. Also er ist halt auch der Erste, mit dem ich mir das halt auch vorstellen kann. So. Deshalb war das halt dann so doppelt schön, dass man halt wieder zusammengekommen ist und jetzt hofft, dass das halt funktioniert.
Ich möchte gerne von dir wissen, welche Rolle denn so romantische Liebesbeziehungen in deinem Leben spielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, das ist was, was jeden beschäftigt und was ein ganz großer Teil von jedem seinem Leben sein sollte. Und,
glaubst du so an die eine romantische Liebe, mit der du alt wirst? Oder wie ist deine Vorstellung davon?
Da glauben wir dran. Er ist geheiratet, von dem her überzeugt davon.
Was hat euch dazu gebracht, dass ihr gesagt habt, wir heiraten jetzt, wir glauben, dass das was für lange ist?
Man kann sich halt mit dem Partner alles vorstellen und man hat Vertrauen und schon viel zusammen erlebt.
Ja, dann viel Glück mit eurer frischen Ehe.
Dankeschön.
Danke euch.
Also es gibt sie noch, diejenigen, die wirklich so sehr an die romantische Liebe glauben, dass sie tatsächlich am Ende dann auch heiraten.
Und das zeigen auch die Zahlen. Im letzten Jahrzehnt gab es so eine leichte Tendenz, dass Hochzeiten wieder etwas zugenommen haben. Vor Corona 2018 gab es einen kleinen Peak, fast 450.000 Ehen in Deutschland in einem Jahr.
Und ich habe über diese Entwicklung, aber eben auch über die größere Zahl an immer mehr werdenden Single-Haushalten mit Soziologin Andrea Neverla gesprochen. Und den Link zu der Folge, wie im Grunde auch alles, was wir heute hier besprechen im Best-of, findet ihr in den Shownotes.
Die Stimmen werden lauter. Der Kauf von Sex soll strafbar werden. Prostitution soll damit illegal werden. Wie das in anderen Ländern tatsächlich schon der Fall ist. In Schweden und Frankreich zum Beispiel.
Madame Simon, die ist selbstständige Sexarbeiterin und Domina in einem Verband organisiert. Und sie wünscht sich statt Verboten was ganz anderes, nämlich eine Art Ausbildung für Prostituierte, weil sie beim Einstieg selbst gerne mehr gewusst hätte über den Beruf.
In erster Linie, glaube ich, die Kundenansprache, das Terminieren. Ich musste mich sehr, sehr viel mit Werbung, mit Marketing auseinandersetzen. Das habe ich vorher nicht. Auch ein bisschen Abgrenzung. Also Psychohygiene ist in unserem Beruf sehr, sehr wichtig. Und sich von schlechten Tagen oder schlechten Erlebnissen oder einfach nur nervigen Tagen, wo gar nichts läuft, aber Leute so tun, als ob sie einen Termin haben möchten und so weiter, um sich da ein bisschen abzugrenzen und auch irgendwo wieder runterzukommen. Da so ein paar Techniken wären, glaube ich, ganz hilfreich gewesen.
Klar, sowas wie Marketing, gerade wenn man im selbstständigen Bereich arbeitet, geht es aber auch um sowas wie Körperlichkeit, Anatomie. Oder Geschichte von Prostitution, also was müsste da alles rein in so eine Ausbildung?
Also ich glaube, die erste und wichtigste Sache wäre die rechtliche Grundlage. Mhm. Also was sind unsere Aufgaben, was dürfen wir nicht? Also in Deutschland ist es beispielsweise so, dass wir uns anmelden müssen, je nach Behörde, es kann ein Ordnungsamt sein, werden wir kurz allerdings nur ein bisschen über unsere Rechten und Pflichten aufgeklärt. Die meisten KollegInnen, die anfangen wollen mit der Sexarbeit, haben sich vorher mit dem sogenannten Prostituierten-Schutzgesetz noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, dass es theoretisch auch möglich wäre, sich als Sexarbeiterin anstellen zu lassen. Das ist mittlerweile erlaubt. Schön mit Vertrag, Sozialversicherung und allem. Solche Sachen sind sehr wichtig, also die rechtlichen Grundlagen. Was für Rechte haben BetreiberInnen, also unsere VermieterInnen?
Die Studios für Sessions.
Studios, Bordelle, all sowas. Die haben zum Beispiel keine Weisungspflicht, was wir mit unserer Kundschaft machen. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Darüber hinaus eben, wie spreche ich mit der Kundschaft? Wie benutze ich verschiedene Toys und andere BDSM-Spielzeuge? Aber auch so banal sich das anhört, so hauswirtschaftliche Sachen. Ne? Im Puff oder im Studio werden jeden Tag Handtücher gewaschen, es wird jeden Tag gereinigt. Unterschiedliche Toys und Möbel und Bodenbelege brauchen unterschiedliche Reinigungsmittel, sonst machst du dir halt deine Toys unter Umständen kaputt. Klar gibt es kleinere Bordelle oder auch größere, die haben eine Hausdame und die macht einen großen Teil davon. Aber in den meisten Studios machen das die Mädels oder Jungs, die halt gerade da sind.
Was ist sowas mit beruflicher Gesundheitsvorsorge? Gibt es ja auch in vielen Bereichen, gerade sexuell übertragbare Krankheiten. Wäre eben auch so ein Gesundheitsaspekt in so einer Ausbildung wichtig, das zu lernen? Wie schütze ich mich?
Definitiv. Also da versuchen auch die, ich sage mal, Zwangsberatungen auf den Gesundheitsämtern ein bisschen einzuhaken, können aber in der kurzen Zeit nicht so viel leisten. Also Aufklärung über Safer Sex. Ja, es gibt so viele Kolleginnen, die nicht wissen, was ein Lecktuch ist. Mhm. Ja, gibt schon
ein
ewig.
Dental Dam.
Genau. Über die verschiedenen STIs, die es gibt, wie man verhindern kann, sie zu bekommen, aber auch, wie sie therapierbar sind. Über PrEP, großes Thema gerade in der mann-männlichen Sexarbeit, ganz klar.
Psychohygiene, Wissen über safer Sex und Marketing-Skills, sowas hätte Madame Simon gerne systematisch gelernt. Die Domina hat sich auf Social Media und bei uns Gedanken gemacht, wie eine Ausbildung für Sexarbeitende aussehen könnte. Wie gesagt, ist nur ein Gedankenspiel.
Und auch diese Folge mit dem Gespräch mit Madame Simon verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Für manche ist es ein Sexsymbol, erogene Zone, Blickfang. Für andere einfach nur ein Körperteil, das nicht vielleicht so ganz in die Jeans passen will manchmal. So gerade so rund um Weihnachten. Und im 19. Jahrhundert, da galt im Westen lange halt so ein kleiner, knackiger Hintern als Schönheitsideal.
Aber Schönheitsideale, die wandeln sich ja durchaus immer wieder. So ab den 1990er Jahren, da galten nämlich dann plötzlich große Hintern in der Popkultur als angesagt.
Und das ist wirklich dieses Gespräch, was ich dazu zu Hintern generell geführt habe, ist eins meiner Highlights dieses Jahr gewesen bei Eine Stunde Liebe, weil es ging um die Kulturgeschichte des Hinterns. Darüber habe ich mit US-Journalistin Heather Radke gesprochen.
Und Heather Radke, die geht auch auf die biologischen Funktionen unseres Hintern ein, denn erst dank unseren Po-Muskeln, ja, da konnten unsere Vorfahren aufrecht laufen, mehr Nahrung sammeln damit und letztlich auch größere Gehirne mit Energie versorgen.
Und dann geht Radke auch auf die Kolonialgeschichte ein, wie das unsere Wahrnehmung vom Po beeinflusst hat, gerade hier in Europa. Und ich steige im Zeitstrahl jetzt mit ihr aber bewusst erst in den 1990ern ein, als der große Hintern im Westen plötzlich sexy wurde.
I mean, I think one of the things I found so fascinating was I was doing all this like kind of intense research of like, I was trying to read all these like People magazine and Us Weekly and stuff from the 90s. There was this moment in 1997 where Jennifer Lopez.
Eins der Dinge, die ich so faszinierend fand beim Sichten von Zeitschriften wie People magazine und US Weekly. 1997 gab es den Moment, als Jennifer Lopez in diesem Film Out of Sight mitspielt. Und bei jedem Interview, das sie für diesen Film gibt, sind die meisten männlichen Fragensteller wie besessen von ihrem Hintern. Es ist, als hätten sie vor diesem speziellen Moment noch nie darüber nachgedacht, dass ein Hintern attraktiv ist. Es gibt so viele Texte nur über Jennifer Lopez Hintern. Und selbst jetzt reden die Leute immer noch darüber. Irgendwie tut mir Lopez auch leid. Das geht 20 Jahre so. Viele denken, dass der Hintern den Durchbruch mit Kim Kardashian hatte. Stichwort Breaking the Internet, das Cover fürs Paper Magazine. Aber in Wirklichkeit kam der Durchbruch, dass große Hintern beliebt wurden, schon 1997 mit Jennifer Lopez. Das baut sich dann weiter auf, bis Instagram kam und Kim Kardashian. Da geht's so richtig los. Aber zurück zu 1997. Damals dachte ich, das ist echt wild. Es war auch ein bisschen eine Bestätigung für mich, weil ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der weiße Menschen in der Mainstream-Kultur in Amerika große Hintern nicht so attraktiv fanden. Und selbst jetzt noch, wenn ich mit älteren Frauen über dieses Buch spreche, sagen sie, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich will keinen großen Hintern. Das ist doch nichts Gutes. Aber bei der jungen Generation hat sich das verändert. Und was für eine verrückte Sache, dass ein Körperteil plötzlich in Mode kommt. Das hat natürlich mit Race, Demografie zu tun. Es zeigt auch, wie willkürlich Modetrends sind, aber auch, dass Menschen einfach seltsam sind.
About race and demographics and all this other stuff, but it's just really shows like some of the arbitrary nature of fashion, but also just, you know, humans are strange.
Und da geht's ja um verschiedene Bewegungen, die du dir anschaust. Da ist nicht nur Jennifer Lopez, Kim Kardashian, da sind auch Destiny's Child, so der Track Bootylicious, oder auch Baby Got Back von Rapper Mix-a-Lot, 1992 kam der schon raus, den haben wir vorhin auch schon gehört. Also würdest du sagen, dass es so einen richtigen Moment gibt, so einen Turning Point, als der große Hintern dann wirklich ganz groß gefeiert wurde in der westlichen Popkultur?
Ich meine, so eine Art von Höhepunkt, die gab es im Jahr 2014, wo alle die Mainstream-Medien wie Vogue oder The New York Times dann auch vom Jahr des Hinterns gesprochen haben, mit all diesen Artikeln, wie man einen guten Hintern oder einen großen Hintern bekommt durch Sport, Operationen und so weiter.
Big butt, like related, you know, exercise and surgeries and.
Und zeitgleich wurde ja auch, wenn ich das kurz einfügen darf, in dem Kontext über kulturelle Aneignung gesprochen. Es war eben nicht eine schwarze Bewegung, das zeichnest du auch nach, sondern eher eine weiße Bewegung, die es dann ermöglicht hat, dass der große Hintern so populär wurde.
Yeah, that's just what I was gonna say, is I think that this moment, it's like, it's really indicative of something that's happening kind of more broadly, which is that white people are becoming much more interested in black culture.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dieser Moment ist ein Hinweis auf etwas, das allgemeiner passiert ist, nämlich dass weiße Menschen sich viel mehr für schwarze Kultur interessieren. Weiße in den USA waren schon immer sehr an schwarzer Kultur interessiert, aber es gibt eine neue Art der Aneignung, was als Körper schwarzer Frauen wahrgenommen wird. Ich führe das auf die Geschichte des Twerkens zurück und schaue mir Leute wie Miley Cyrus an und diesen wirklich verrückten Moment Ende 2013 bei den MTV Video Music Awards, als sie so eine Art Twerking-Zirkus veranstaltet hat. Auch heute ist es so cringe. Da zeigt sich, es gibt etwas, das weiße Frauen von der schwarzen Kultur zu übernehmen versuchen. Und das ist im Grunde dieses rassistische Vorurteil, über das wir vorhin gesprochen haben, dass sie versuchen, sich diese Hypersexualität zu leihen, die mit dem großen Hintern schwarzer Frauen verbunden ist und schon immer verbunden war. Und das ist ziemlich beunruhigend, wenn man sich das ansieht. Ich habe viele dazu befragt, warum sie denken, dass das passiert ist und vor allem, warum es diesen großen Trend gab, dass weiße Frauen darüber gesprochen haben. Da gibt es eine Twerk-Lehrerin aus Großbritannien, Kelechi Okafor. Sie macht den interessanten Punkt, im 19. Jahrhundert wurde durch die Schaffung des Stereotyps der hypersexuellen schwarzen Frau gleichzeitig die weiße Frau entsexualisiert. Also versuchen jetzt weiße Frauen in der schwarzen Kultur im Grunde ihre Sexualität zu finden. Da zeigt sich, dass die Unterdrückung alle unterdrückt und diese Probleme schafft, bei denen weiße Frauen nicht das Gefühl haben, dass sie ihre eigene Sexualität nur in sich selbst erfahren können. Stattdessen haben sie das Gefühl, dass sie dafür die schwarze Sexualität sich aneignen müssen. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Sache. Immer wieder zeigt sich in der Geschichte, dass weiße Frauen die Sexualität schwarzer Frauen übernehmen. Zum Beispiel diese Vorstellung von der hypersexuellen Person mit dem großen Hintern. Sie sind dann aber auch in der Lage, das wieder abzulegen. Das ist die ultimative Art von Privileg, so im Dunkeln zu spielen, wie Toni Morrison es sagte. Aber am Ende des Tages ist man eine weiße Frau, die alle Privilegien des Weißseins genießt.
Like taking on black women's sexuality and this idea of like the big butted hypersexual person, but then also being able to take it off, and that is like the ultimate kind of privilege of like playing, as like Toni Morrison says, playing in the dark, where you can play around with these things, but that at the end of the day you're a white woman who gets all the privileges of whiteness.
US-Journalistin Heather Reckey hat sich mit der Kulturgeschichte des Hinterns ausführlich beschäftigt. Das komplette Interview findet ihr auch, verlinkt in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Liebestagebuch. Caro ist ja seit diesem Jahr eine neue Stimme bei uns, die da zu hören ist.
Und Caro, die war 10 Jahre mit ihrem Freund in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung. Sie wollte die Beziehung öffnen. Die beiden haben das auch ausprobiert, aber Caros Freund hat gemerkt, offene Beziehung ist nichts für ihn. Und ja, letztlich kam dann die Trennung und inzwischen hat Caro auch einen neuen Freund.
Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehört, wie es mit dem Ex dann zwischenmenschlich auch immer schwieriger geworden ist. Und jetzt steht das erste Weihnachten und Silvester mit dem neuen Freund eben an. Und Caro, die erzählt jetzt im Liebestagebuch, welche Gedanken ihr dazu so im Kopf rumschwirren.
Also ja, wie verbringe ich Weihnachten? Sonst war das immer so, dass meine ganze Familie, das heißt meine Oma, Tante, Onkel, Cousin, Cousins, Brüder, Eltern zusammenkam. Also waren immer eine ziemlich große Gruppe. Und meiner Oma war das irgendwie wichtig, dass alle zusammenkommen. Und deswegen war mir das auch wichtig, immer da zu sein an Weihnachten. Und die ist aber vor ein paar Jahren ins Altenheim gekommen. Und sie hört aber auch nicht mehr richtig und ihr ist das alles zu stressig. Und dieses Weihnachten wird sie nicht mit dabei sein. Meine Cousine, mein Cousin und meine Brüder, die sind alle ein bisschen jünger als ich, aber die haben alle Familien gegründet in den letzten Jahren. Das heißt, sie feiern jetzt ihr eigenes Weihnachten. Meine Eltern feiern dieses Jahr bei einem meiner Brüder. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Auswahl, dass ich sagen kann, okay, ich kann zu irgendwem dazukommen, so als die Tante, die irgendwie in der Welt rumreist und dann vielleicht spontan an Weihnachten mal dabei ist. Also ich bin ziemlich frei jetzt und Jones ist normalerweise immer auf Reisen an Weihnachten. Der hat nicht so diese Familienbindung und dann haben wir gesagt, okay, dann verbringen wir jetzt Weihnachten zusammen. Und ich musste ihm schon ein bisschen verdeutlichen, dass mir das irgendwie wichtig ist. Also ich bin nicht religiös, also es hat nichts Religiöses für mich, aber es hat was total Familiäres. Und jetzt nicht bei meiner Familie zu sein, ist super komisch für mich. Und ich habe ein bisschen die Erwartung, dass nicht ein Tag wird wie jeder andere Tag, sondern ich habe total Lust auf so kitschige Sachen wie morgens irgendwie, ich weiß nicht, einen Kakao mit Zimtstangen schon zu trinken und Lebkuchen zu essen und vielleicht Plätzchen backen und ich ziehe mir was Gemütliches, Schönes, festliches Outfit an und vielleicht gehen wir noch auf den Weihnachtsmarkt oder so. Ich brauche irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das traditionell ist, aber irgendwie, dass der Tag was Besonderes ist. Und Jones war schon so, ja, ist doch irgendwie egal und so. Und ich musste ihm aber wirklich mehrmals deutlich machen, nee, pass auf, mir ist der Tag irgendwie wichtig und ich habe Lust, da jetzt eine neue Tradition oder sowas zu schaffen. Ja. Und wir werden uns auf jeden Fall mit Glühwein betrinken, das haben wir schon gesagt, dafür, dass wir so befreit sind von familiären Pflichten. Also wir versuchen irgendwie das Positive zu sehen. Ich habe auch nicht ein einziges Geschenk besorgt, was ist sehr befreit irgendwie. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht so ein Schenker bin. Also ich habe irgendwie meine Familie und Freunde so erzogen, dass die von mir gar keine Geschenke mehr erwarten. Also ich schenke eigentlich nie was. Ich sage immer, meine Anwesenheit bei einer Party, Geburtstagsparty oder sowas ist schon Geschenk genug. So, mal schauen. Ich kann danach ja berichten, wie es wurde, weil Jones und ich sind beide sehr starke Charaktere, nenne ich es mal. Und wir schaffen es nicht lange zusammen zu verbringen, ohne uns zu streiten, zumindest ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird oder wir uns da so unser Ego ein bisschen rauslassen können und die Zeit harmonisch verbringen können, ja. Also haben wir noch nicht so drüber nachgedacht, das vielleicht auch kinky zu gestalten, I don't know. lassen wir auf uns zukommen, definitiv. Und ja, das ist, also vielleicht gehen wir noch raus für eine Party, aber dass wir irgendwie sowas Privates, kinky-mäßiges starten, das wird wohl nicht passieren.
Ja, mal sehen, was das neue Jahr für Caro und ihre Beziehung bringt. Wir werden es im Liebestagebuch hören.
Und wir freuen uns jetzt schon auf das Jahr 2024 mit vielen tollen Liebestagebüchern und mit einem großen Geburtstag für Eine Stunde Liebe.
Eine Stunde Liebe wird 10 Jahre alt. Es ist genau der Till, der sich das dann vor 10 Jahren überlegt hat und durchgesetzt hat bei Deutschlandfunk Nova, das ganze Konzept mit anderen zusammen, aber du bist so die Figur, die noch da ist, Till.
Und der das alte weiße Mann, der immer noch da ist.
Naja.
Aber schön, dass ihr inzwischen da seid.
Auf jeden Fall innovativ. Ja, und du hast es ja gepusht. Ich will noch mal betonen, wir sind im Grunde der erste öffentlich-rechtliche Sex-Podcast, Sex- und Liebe-Podcast. Das ist schon was
und
Besonderes.
Wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr richtig coole Sachen anlässlich von 10 Jahre eine Stunde Liebe vor. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen.
Ich freue mich schon sehr auf alles, was da kommt und ja, wünsche uns ja, dreien, aber auch allen, die zuhören, noch
eine gute Zeit. Ich freue mich auch. Ich mache alles mit und es wird großartig. Tschüssi.
Tito, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.